Willkommen zu Digitalwandler, dem Podcast von CGI. Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen der digitalen Transformation. Gemeinsam beleuchten wir, wie Technologien, Menschen und Prozesse zusammenfinden, um echten Wandel zu gestalten. Hier kommen Menschen zu Wort, die aus IT mehr machen als nur Technik, nämlich Fortschritt, der wirklich zählt. Viel Spaß mit der Folge!
Herzlich willkommen bei der neuen Folge unseres Podcasts Digitalwandler. Ich bin Philipp und will in diesem Podcast erfahren, wie es um die Digitalisierung in Deutschland steht. Dafür lade ich mir alle zwei Wochen Expertinnen und Experten ins virtuelle Studio ein, die mir meine zahlreichen Fragen zu Best Practices und ungenutzten Chancen in der Digitalisierung beantworten, mir aber natürlich auch verraten, wo noch Verbesserungsbedarf besteht. Heute geht's um eine der wertvollsten Ressourcen unserer Zeit, um Daten. In der Folge Digitale Produktion haben wir ja bereits darüber gesprochen, wie Daten Unternehmen dabei helfen können, ihre Produktion effizienter zu gestalten. Die Folge kannst du natürlich überall da nachhören, wo es Podcasts gibt. Aber heute will ich nochmal der Frage nachgehen, was ist eigentlich, wenn ein Unternehmen nicht nur die eigenen Daten betrachten will, sondern wenn mehrere Organisationen Daten untereinander austauschen wollen? Wie ist es sicher möglich und gleichzeitig aber auch schnell möglich? Also worauf ist zu achten und für wen ist das überhaupt relevant? Diese ganzen Fragen beschäftigen bereits Expertinnen und Experten, die sich mit diesem Thema unter dem Begriff Datenökosysteme beschäftigen. Aber was genau sich hinter diesem Begriff verbirgt und was das auch für mittelständische Unternehmen in Deutschland bedeutet, darüber will ich heute mit Mario Reneberg und Tobias Enten sprechen. Die beiden sind nämlich Experten für Datenökosysteme, insbesondere natürlich im Bereich Manufacturing, und unterstützen ihre Kunden bei der Transformation hin zu datenbasierten Entscheidungen. An der Stelle sage ich erstmal, hi Mario, hi Tobias, schön, dass ihr da seid.
Philipp, hi, vielen Dank für die Einladung, wir freuen uns.
Hi.
Genau, und ich würde auch erstmal ganz grundlegend anfangen. Was verbirgt sich denn hinter dem Begriff Datenökosystem?
Ja, es gibt viele große und kurze Beschreibungen des Themas, aber eigentlich in aller Kürze aus meiner Sicht beschreibt ein Datenökosystem ein Netzwerk aus Unternehmen, was Organisationen, Regeln und Standards und Technologien vereinheitlicht. Also alle sprechen dieselbe Sprache. Und das Ziel ist, Daten kontrolliert nutzbar zu machen. Das gibt es in vielen Dimensionen, in vielen Industriezweigen. Aber das ist eigentlich die kürzmöglichste Beschreibung des Themas. Mhm. Und das Ziel ist eigentlich immer, Wertschöpfung zu erreichen und nicht nur Daten zu speichern.
Wenn man jetzt den Begriff mal sucht, dann stößt man ja irgendwie auf viele Begriffe, die ähnlich klingen. Also Data Space, Datenplattform, Datenraum. Was sind denn so Begriffe, bei denen du sagen würdest, da muss ich unbedingt trennen zwischen Datenökosystem und eben anderen Begriffen, da muss eine saubere Unterscheidung her?
Also Datenplattformen oder Data Warehouses sind mehr intern gedacht. Ein Datenraum ist sozusagen die technische Umsetzung, Daten unternehmensübergreifend zu teilen. Also jeder ist Herr seiner eigenen Daten, aber ich kann diese trotzdem kontrolliert teilen über meine eigenen Grenzen hinweg und ich weiß, was damit passiert. Das ist das, was ein Datenökosystem und auch ein Datenraum eben gewährleisten kann.
Vielleicht nochmal da einen Schritt ergänzend reingesprungen. Die Hoheit liegt weiterhin bei den Unternehmen. Die Daten verlassen sozusagen nicht in einen separaten Raum, sondern sie bleiben im Unternehmen selbst und sie gehen nicht physisch in dem Sinne woanders hin. Ja, weil oft wird das ja auch verwechselt, wie kann ich mir denn einen Datenraum, einen Dataspace aufbauen? Was brauche ich denn physikalisch dafür?
Und dazu ergänzt es eigentlich, ich sage dem Gegenüber nur, wo die Daten liegen und er kann sie bei mir abholen. Das ist nochmal eine bessere Beschreibung dessen.
An der Stelle stellt sich für mich natürlich gleich die Frage, für wen ist das überhaupt relevant oder warum sollte ich als Unternehmen überhaupt darüber nachdenken, ob und wenn ja, mit wem ich meine Daten eigentlich teilen möchte?
Vielleicht kann man das ein bisschen aus der Governance-Brille betrachten. Wir sprechen ja bei Daten von Produkten. Produkten, die aus Software und Hardware bestehen. Wir sprechen ja nicht klassisch nur von Softwareprodukten, sondern wir sprechen über Hardware-Softwareprodukte. Und der Punkt, den viele Firmen inzwischen sehen, ist, dass sie mit Daten mehr Geld verdienen können. Das heißt, die technische Reife an einem Hardwareprodukt liegt schon bei 98%, 99%. Sprich, der Innovationssprung ist gering. Jedoch, wenn ich Mehrwertservices erreichen kann gegenüber meinem Kunden mit Hilfe von Daten, kann ich einen viel höheren Revenue erzeugen. Und auf der anderen Seite kann es eine Governance-Anforderung sein von Unternehmen, die sagen, wir wollen viel mehr Daten von dir haben, weil ansonsten wirst du als Zulieferer gar nicht mehr akzeptiert. Es gibt durchaus Beispiele dafür, da geht es um Ausfallraten etc. Die Unternehmen wollen wissen, wenn etwas ausfällt, woran liegt es und wie schnell kann ich eigentlich den Fehler finden. Dadurch minimiere ich Produktionsausfälle.
Und was eben noch hinzukommt, welches Produkt wird schon von einer Firma oder einem Unternehmen geschaffen? Vielleicht ganz wenige Softwareprodukte kommen aus einer Hand oder in KI-Zeiten vielleicht auch von einem Menschen, ja. Aber ein Steuergerät, ein Getriebe ist eine Abfolge für die Wertschöpfung einer Lieferkette. Und daraus brauche ich eben Daten, um genau das tun zu können, was Mario gerade gesagt hat. Und auch generell, um dieses Produkt zu fertigen. Es gibt ja auch mehrere Dimensionen natürlich.
Bei Software hat man es ja auch, dass viele unterschiedliche Anbieter zusammenkommen und ein Produkt am Ende daraus entsteht. Aber wenn ich so mal nach dem Begriff suche, dann stoße ich da erstmal auf lauter Big Player, sage ich jetzt mal. Also zum Beispiel auf Staaten, die an einer gemeinsamen Lösung arbeiten oder natürlich auch auf die Automobilindustrie mit ganz vielen Beschäftigten. Insofern frage ich mal, für wen ist denn das Thema überhaupt relevant? Ist das erst ab einer bestimmten Größe oder was sind da so die Kriterien, die ihr betrachten würdet?
Ich würde vielleicht ganz kurz einmal reinkretschen wollen. Wir hatten vor kurzem erst einen sogenannten CXO-Circle zusammen mit Next Level Mittelstand, wo dieses Thema auch angerissen wurde. Ja, für wen ist überhaupt dieses ganze Thema interessant und warum sollte man sich auch im Mittelstand damit beschäftigen? Die Fragestellung, die da ja mit einhergeht, wenn ich mich damit beschäftige, geht es ja auch um die Digitalisierung in einem Unternehmen selbst. Also das heißt, ich muss mir ja Gedanken darüber machen, wo kommen denn überhaupt meine Daten her? Wo sind denn überhaupt meine Daten gelagert? Und habe ich überhaupt Daten digitalisiert? Also gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Es gibt irgendwelche Schaltpläne und so weiter, die existieren vielleicht sogar noch auf Papier. Wie kann ich die denn überhaupt digitalisieren und warum sollte ich die denn digitalisieren und welche Hilfsmittel, sagen wir es mal so rum, gibt es denn dafür, um die standardisiert zu digitalisieren, so dass ich nachher prozessual betrachtet und so weiter in einem Unternehmen selbst die Daten strukturiert vorliegen habe, um entsprechend darauf aufbauen zu können. Also Stichwort hier ist sicherlich auch nochmal die Asset Administration Shell. Um den deutschen Begriff noch, den sperrigen Begriff noch zu verwenden, die Verwaltungsschale.
Ja, du brauchst Daten, um sie zu teilen und auch um sie lesen zu können von anderen. Du brauchst eine gewisse Infrastruktur. Das ist natürlich das Wichtige. Aber nochmal so kurz eine Frage anzureißen. Woher kommt das Ganze denn her? Also es wurde von Anfang an groß gedacht. Es gibt eigentlich seit grob 2018, 19 Gaia X. Das war so das erste große Datenökosystem von der Europäischen Union. Das war ein EU-weites Projekt, wo es dann mehrere Adaptionen gab in Richtung Industrie. Und Catena X ist somit das bekannteste und größte Datenökosystem, was man so mittlerweile so kennt, neben Manufacturing X, Factory X, natürlich, die einen ähnlichen Scope haben. Aber das war sozusagen der Leuchtturm-Use-Case, die Automobilwirtschaft in Europa. Auch so ein bisschen, um die Konkurrenz aus Asien oder von sonst woher so ein bisschen dem entgegenzuwirken, dass wir mehr kollaborieren müssen in der Industrie. Und daher wurde von Anfang an groß gedacht. Es schließt sich aber auch nicht aus, dass es kleinere Datenräume gibt. Es gibt auch den Mobility Data Space, der auch ein bisschen Automotive angelehnt ist beispielsweise, wo mehr so Produktivdaten, Ladesäulen sind frei, freie Parkplätze etc. auch mitgeteilt werden. Es gibt Kultur-Data Spaces, die gibt es auch. Es gibt Gesundheits-Data Spaces. Die Technologie breitet sich da eben durch, aber wir sind natürlich als Manufacturing-Experten mehr so aus dieser Wertschöpfungssicht eben auch da. Und was wir jetzt eben auch beobachten in den letzten Jahren, der Rüstungsbereich ist ähnlich gestaffelt wie ein Automotive-Manufacturing-Bereich. Die profitieren natürlich genau auch von diesen Technologien und den Standards. Und da wird es gerade eben auch sehr stark genutzt. Und da gibt es auch einige Innovationen in dem Bereich aus dieser Ecke. Also wir können ja jetzt eigentlich fast jedes Thema da rauspicken und da stundenlang drüber sprechen. Sehr breit, aber ich denke, Manufacturing, Automotive ist so der Fokus erstmal. Mittelstand natürlich, der auch da drin hängt, ja.
Jetzt hast du schon die Wörter Standards und Interoperabilität ins Spiel gebracht. Aber ich frage trotzdem nochmal, welche Rolle spielen die denn dabei? Also Mario hat es ja auch gerade schon angedeutet. Wenn ich mich als Unternehmen mit dem Thema beschäftige, dann muss ich automatisch erstmal meine Daten digitalisieren und was ja auch ein Vorteil ist. Aber was mache ich denn jetzt zum Beispiel, wenn ich merke, dass meine Daten gar nicht den typischen Standards entsprechen?
Ja, also auf der Arbeitsebene ist dann oft die Auswirkung, du greifst zu E-Mail und zu Telefon. Eigentlich ganz egal, was für ein hochtechnologisches Produkt du gerade fertigst. Ich nehme jetzt keine Beispiele aus meiner Historie, aber die Arbeit ist dann oft eben manuell und das sind so die Auswirkungen dessen und daran merkt man das. Und so kann es doch nicht sein. Also wenn ich, sage ich mal, das beste Auto der Welt baue, dann kann es doch nicht davon abhängig sein, dass ich den Menschen bei dem Zulieferer am Telefon erreiche, wann seine Teile kommen beispielsweise. Und deswegen sollte es einen standardisierten Datenaustausch geben. Die gibt es schon seit Jahrzehnten, beispielsweise im EDI-Format, auch im SAP, was dann viele Zuhörer eventuell kennen. die aber eher auch ihre Nachteile haben, nicht in Echtzeit funktionieren und gar nicht über so eine ganze komplexe Lieferkette global skalieren. Und deswegen gibt es dann eben dann diese neuen Technologien oder neue Arbeitsweisen. Dass man einfach in Standard spricht, ist vielleicht keine technologische Sache, mehr eine organisationelle Sache. Aber das haben wir jetzt vielleicht mal als Europa verstanden, dass man das braucht.
Dann noch so eine Frage bei Daten. Da denken ja viele sofort an das Thema Souveränität. Datensouveränität ist ja klar. Aber wie funktioniert denn die Souveränität in einem Datenökosystem?
Also wir haben eigentlich ja gerade schon angeschnitten, die Daten liegen weiterhin bei mir und ich kann bestimmen, wer darauf zugreifen darf. Das ist heute gar nicht so viel anders, aber es passiert immer individuell, dass ich irgendwelche FTP-Server habe oder ich entscheide, an wen ich meine E-Mail schicke mit der Excel-Liste, das natürlich. Aber ich kann es eben ganzheitlich steuern. Welches Unternehmen lasse ich denn überhaupt auf welche Daten rein? Mhm. Und das ist eben granular bis auf den kleinsten digitalen Zwilling, das kleinste Attribut, dass der nur diesen Carbon Footprint von meinem Bauteil, dieser eine Zulieferer eben dann auch lesen darf. Und das ist somit der größte Vorteil daraus.
Ja, also so typische Nutzungsbedingungen, Zugriffskontrollen, einfach Rechte vergaben. Ja.
Genau, es geht am Ende des Tages um Vertrauen. Ja. Vertrauen, dass ich die richtigen Daten natürlich meinem Gegenüber bereitstelle und der Gegenüber nur das sieht, was er auch sehen soll. Das heißt, ich bleibe immer noch Herr der Daten, plus ich habe natürlich eine Governance. Es gibt Verträge, alles, was dazugehört, die Verwendung dieser Daten regelt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das muss auch verstanden werden, weil ansonsten kommt dieses Vertrauen nicht auf. Und Vertrauen ist für einen Datenaustausch extrem wichtig.
Ja, das glaube ich auch. Jetzt habt ihr vorhin schon gesagt, eben das Thema ist auch für mittelständische Unternehmen interessant, wichtig, bringt viele Vorteile mit sich. Aber wenn ich jetzt als mittelständisches Unternehmen Datenökosysteme für mich einfach mal prüfen möchte, wie fange ich denn da am besten an? Was wäre der erste Schritt, den ihr empfehlen würdet?
Use Case Betrachtung. Ja. Also wir müssen über Use Cases sprechen, die einen Mehrwert bringen, wirtschaftlich betrachtet, für ein Unternehmen. Die Auswirkungen auf die Digitalisierungsstrategie haben. Denn ich muss mir als Unternehmen die Frage stellen, welchen Digitalisierungsgrad will ich erreichen? Wie sieht der Fahrplan dahin aus? Etc. etc. Wie kann ich nachher davon partizipieren, indem ich die Grundlage geschaffen habe, indem ich Daten digitalisiert habe? Ich habe es eben mal ganz kurz angeschnitten. Es gibt vielleicht alte Schaltpläne, die sind noch gar nicht digitalisiert. Die kann ich aber jetzt digitalisieren. Ich habe letztens mit einem Auftragsfertiger gesprochen, der hat gesagt, wir hatten jede Menge alte Daten und die brauchen wir auch und wir müssen die aktuellen Daten immer wieder aktuell halten. Das heißt, ich muss wissen, ist die Konstruktionszeichnung noch aktuell oder hat sich etwas von meinem Zulieferer, also sprich meinem Auftraggeber in dem Moment, verändert? Und das ist die größte Herausforderung, weil ansonsten kann ich nicht die Bauteile produzieren, die ich in Masse produzieren soll. Wenn ich da drin einen Fehler habe, habe ich einen wirtschaftlichen Schaden. Ergo muss ich schauen, dass diese Daten aktuell sind und ich muss mir überlegen, wie mache ich das? Und dann komme ich wieder dahin, dass ich standardisiere, weil das Einfachste ist. Wenn ich es standardisiert habe, kann ich draufschauen, Delta-Vergleiche machen und so weiter. Gibt es viele technische Möglichkeiten und kann dann entsprechend agieren.
Was wären dann so Punkte, an denen du schaust, ob du da nur mit Digitalisierung weiterkommst oder ob das wirklich ein Use Case für ein Datenökosystem ist?
Wenn du Daten von anderen brauchst, was im Vielfall dieser Use Cases natürlich dann zutrifft, aber das wäre die erste Fragestellung. Habe ich die Daten bei mir im Unternehmen oder muss ich sie von extern, von meinen Businesspartnern einholen? Wenn die Antwort ja lautet auf die Frage, dann ist ein Data Space in vielen Fällen sogar die richtige Lösung. Je mehr verschiedenen Parteien du diese Daten brauchst und eben auch deine eigenen Businesspartner auch Daten dafür sammeln müssen, umso mehr.
Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Wir reden über Zertifikate. Jedes Unternehmen, was mit einem anderen Unternehmen in der Zulieferrolle kollaboriert, muss Zertifikate austauschen. Man muss nachweisen, dass man ISO 27001 compliant ist. Man muss nachweisen, dass man 9001 compliant ist und so weiter und so weiter. Es gibt eine Fülle an Zertifikaten, die man bekommen kann, die man benötigt, um gegenüber seinem Auftraggeber interessant zu sein und Standards zu erfüllen. Jetzt kann ich die immer singulär austauschen. Also ich lade die da hoch in das Portal, ich lade die in das nächste Portal hoch und so weiter und so weiter. Ich kann das aber auch in einem Datenraum zur Verfügung stellen und dann sagen, hier bitte, hier ist mein ISO 27001 Zertifikat. Du hast ein Interesse daran. Okay, ich gebe es dir in Anführungszeichen frei. Dadurch, dass es im Contract geregelt ist, in der Governance geregelt ist. Das heißt, ich erspare mir Arbeit. Und es gibt konkrete Cases, die weiter angewendet werden können, genau auf diesen Fall. Ich stelle proaktiv Informationen bereit, die wiederverwendet werden können und spare mir manuelle Aufwände, um irgendwelche Zertifikate in irgendwelche Portale hochzuladen. Und das kann ich messen, das kann ich mit einem Euro belegen und kann sagen, dadurch spare ich mir x Euro. Und dafür gibt es viele Cases.
Sehr schönes Beispiel, ja, weil viele große Zulieferer oder auch bei den Automobil-OEMs, da werden zig Leute allein für diese Datenpflege, Daten einholen, nachfragen, nachschauen, ist das noch aktuell oder nicht, beschäftigt. Und das lässt sich über so ein System dann natürlich maschinell lösen und besser, fehlerfrei in dem Fall. Das ist ein sehr gutes Beispiel von Mario, ja.
Jetzt hat Mario gerade schon gesagt, das kann ich messen, das kann ich mit Euros quasi bewerten. Wie geht ihr denn davor? Welche KPIs zieht ihr daran, um wirklich rauszulesen, wie viel Wertschöpfung das Ganze bringt?
Ja, jetzt auf diesen isolierten Zertifikats-Use-Case, was sind denn deine aktuellen Kosten, um diese Aufgabe zu lösen? Muss ich jetzt 10 Leute beschäftigen, die genau das tun, diese Informationen einzuholen? Oder noch ein besseres Beispiel ist der Carbon Footprint von deinen Produkten. Wie viel CO2 hat denn der Leitungssatz, den ich fertige? Das kann ich vielleicht individuell mal einmal ausrechnen mit einer Excel-Liste. Ich schreibe jeden meiner Zulieferer an, was hat denn genau dieses eine Bauteil an einem Carbon Footprint? Dann habe ich einen Leitungssatz eben bewertet. Und nicht Zehntausende, wenn ich Zehntausende im Jahr fertige oder Hunderttausende, was ja auch keine ungewöhnliche Größe ist in der Branche. Selbst wenn ich das ohne Automatisierung darstellen könnte, was wäre denn dann meine manuelle Messgröße dafür? Das lässt sich eben so gegenrechnen in gewisser Art und Weise, was meine aktuellen Kosten sind, um das Problem zu lösen. Und auf der Gegenseite steht dann eben dann der Invest in einen Datenraum und gewisse Automatisierung. Und dann ist in sehr vielen Fällen eben auch da, dass die Datenraumlösung natürlich einen deutlich schnelleren Return of Invest bringt, als noch mehr Leute einzustellen, weil diese eben nicht so skalieren können. Das heißt jetzt nicht, dass die Menschen nicht mehr bei der Firma arbeiten, das wissen wir alle, dass das nicht immer der Fall ist. Die kriegen dann andere Aufgaben oder können sich dann generell mit dem Datenraum beschäftigen und diesen da eben dann auch im Unternehmen weiter ausrollen. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber die Rechnung ist vieler Fälle da. Und bei einem Use Case mehr als bei anderen mal weniger. Das ist immer auch recht individuell, wie das Unternehmen davon profitieren kann. Aber dafür gibt es ja Experten in der Branche, die das eben dann auch bewerten können, wie das bei der Firma dann eben wäre. Wo wir uns natürlich auch sehen, ja.
Wenn du jetzt eben sagst, diese Umstellung braucht ja auch erstmal Zeit, also natürlich auch erstmal Aufwand. Klar, am Ende spare ich mir viel Aufwand, viel Ressourcen. Aber wie viel Zeit und wie viel auch Ressourcen muss ich denn einplanen, um an den Punkt zu kommen, an dem ich sein möchte in der Zukunft?
Es hängt viel von deiner Absprungbasis ab. Wenn wir mal so ein bisschen den Mittelstand rausnehmen, da gibt es natürlich Unternehmen, die stark digitalisiert sind, aber wiederum andere umso weniger. Wenn die Schaltpläne noch in Papierform vorliegen, ist der Weg dorthin natürlich deutlich länger als bei jemandem, der schon mit digitalen Zwillingen arbeitet. Das ist natürlich eine individuelle Sache, was dann gar nicht so pauschal bewertet werden kann, weil die Frage bekommen wir oft, was kostet mich es, das mich jetzt denn an Catena X anzudocken, am Datenraum teilzunehmen? Es gibt eine zum Teil pauschale Antwort für gewisse Fixkosten, aber die Frage ist, bist du schon dort, um das wirklich sinnvoll zu tun? Und die ist immer recht individuell.
Dann schließe ich da mal an, du hast gerade eben schon gesagt, manche sind schon digital unterwegs, andere noch sehr analog. Also welche Voraussetzungen muss ich als Unternehmen denn schaffen, bevor ich überhaupt sinnvoll an ein Datenökosystem andocken kann?
Gibt es Daten in meinem Unternehmen, die ich verarbeite und auf welchem Niveau passiert das? Also ich habe leider auch mal Unternehmen getroffen, die noch nicht mal wussten, wie viele Bauteile sie produzieren in ihrer Fertigungslinie. Also vielleicht irgendwie in der Papierform, aber das gab es dann nicht in digitaler, maschinenlesbarem Format. Das ist natürlich dann wieder die Messgröße, beziehungsweise wenn ich jetzt wirklich die Masse an Daten von meinen ganzen Zulieferern bekomme und meinen Businesspartner, kann ich diese verarbeiten? Ja, nein, habe ich ein ERP-System, worin ich die Daten eben einpflegen lassen kann, weiterverarbeiten kann?
Vielleicht ganz rudimentär betrachtet. Die Datengrundlage, sprich, welche Systeme nutze ich denn? Die Frage muss ich mir beantworten. Speichere ich alles, salopp gesagt, in der Excel-Liste und versuche über Pivot-Tabellen irgendetwas zu identifizieren, um dann eine Aussage zu treffen, habe ich ein ERP, PLM-System und so weiter. Wie arbeite ich mit dem System? Wo speichere ich die Daten ab? Und wie kann ich sie dann extrahieren? Und die Gedanken muss ich mir machen. Es ist relativ einfach, wie der Tobias gesagt hat, an einem Datenraum zu partizipieren. Ich muss eine technische Grundlage schaffen. Ich kann die Fixkosten nennen. Haken dahinter. Ganz einfach. Die Hausaufgabe, die besteht in den Unternehmen, und das ist egal, in welches Unternehmen man reinschaut und mit welcher Größe, ist, die Datenhaltung. Sprich, wie ist meine Datenstrategie, Data Governance und so weiter. Die ganzen Aspekte, die klassisch mit dazugehören. Wir hatten die Frage gestellt vor einiger Zeit, wissen Sie denn überhaupt, wie viele Systeme Sie haben in Ihrem Unternehmen?
Ja.
Die Antwort war einfach. Ja, es war eine Mutmaßung und man hat versucht zu deuten, wo man sich gerade befindet. Dass das falsch war, wussten wir allesamt. Und das ist genau das Problem. Ich muss meine IT-Landscape kennen, ich muss den Bebauungsplan kennen, ich muss wissen, wo liegen meine Daten, um dann entsprechend mit Hilfe der Use Cases, die wir ja betrachten, die sind ja essentiell, die dann bedienen zu können. Weil ansonsten kann ich mir einen Wolkenkratzer bauen, der blinkt, der ist toll, aber der hat keinen Mehrwert. Und es muss immer wieder der Mehrwert für ein Unternehmen geschaffen werden, damit man effizient damit arbeiten kann, damit man Geld verdient damit, mit diesen Daten, die ich bereitstelle, im nächsten, übernächsten Schritt. Weil ansonsten mache ich das für nichts und mit nichts verdiene ich als Unternehmer kein Geld.
Und da nochmal ergänzend, Geld verdienen ist eine Sache, aber auch Risikominimierung ist ja etwas anderes. Wenn ich einfach bessere Zahlen habe über meine kommenden Aufträge im nächsten Halbjahr, nächsten Jahr, kann ich ja auch ganz anders planen, weil meine Beschaffungsseite ganz anders aussieht. Und wenn ich dann mehr Daten habe und mein Produkt und meine Lieferkette besser kenne, kann ich auch besser bewerten, was im Qualitätsfall passiert beispielsweise. Weil gerade im Automobilbereich geht es eben darum, wenn jetzt wirklich die Linie beim OEM wegen mir steht oder derjenige 300.000 Autos zurückrufen muss, das sind schon sehr, sehr große Probleme, die auch Firmen ja, um die Ecke bringen können, im schlechtesten Fall. Und deswegen werden auch sehr hohe Rückstellungen gebildet, beispielsweise diese Qualitätsfälle, was über eine höhere Datengrundlage verhindert werden kann. Wenn ich ganz genau weiß, dass dieses eine Batch von den 3 Kondensatoren, die fehlerhaft sind von irgendeinem Zulieferer von mir, eigentlich genau in diesen 3 Autos gelandet ist, dann müssen einfach nur 3 Autos zurückgerufen werden statt 300.000. Und da sieht die Rechnung schon ganz anders aus. Also es geht darum, wie gesagt, nicht nur um Geld zu verdienen, sondern auch um Risiko zu minimieren. Und wenn ich dann einfach weniger Rückstellungen bilden muss für Qualitätsfälle, dann sieht meine Bilanz als Unternehmen auch deutlich, deutlich besser aus, was auch wieder direkte Auswirkungen in jede Dimension hat. Ja.
Also sprich, die interne und externe Sicht ist extrem wichtig, weil ich dadurch mein Unternehmen steuern kann.
Besser steuern kann.
Was ist denn so zum Beispiel ein konkretes Projekt, an das ihr euch immer noch erinnert, weil da einfach sowohl für den Kunden als auch für euch die Vorteile so richtig deutlich wurden? Also wir haben ja jeder irgendein Arbeitsprojekt, das uns im Gedächtnis geblieben ist. Was ist denn da bei euch so ein typischer Fall?
Ich gehe mal ein paar Jahre zurück, um auf diesen Fall da zu kommen, den der Tobias eben in der Qualität angesprochen hat. Und er ist fernab über dessen, was wir gerade sprechen. Ich war viele Jahre in einem Transformationsprojekt aktiv. Wir haben Entwicklungsprozesse umgestellt. Wir haben Arbeitsweisen umgestellt. Wir haben komplette Produktbereiche auf den Kopf gestellt, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Change Management, ganz, ganz wichtig in solchen Projekten, um auch die Mitarbeitenden abzuholen, weil die muss ich in der Reise begleiten. Es hilft nicht nur, Prozesse einzuführen, Methoden einzuführen, Tools einzuführen, wenn ich den Change an den Menschen vergesse, mit den Menschen vergesse. Und wir haben in dem Moment auch darüber gesprochen, wie können wir eine sogenannte Traceability herstellen in einem Entwicklungsprozess. Und jetzt springe ich mal kurz zu dem rüber, was der Tobias eben gerade gesagt hat, mit Datenökosysteme, Austausch von Daten, Fehler vermeiden, Fehlerquellen identifizieren. Mit Hilfe der Traceability kann ich in einem Worst-Case-Fall für ein Auto genau identifizieren, woran liegt der Fehler. Ich kann ihn im Entwicklungsprozess nachschauen, wo könnte dieser Fehler entstanden sein oder wo ist er entstanden. Hängt natürlich immer ganz von dem Produkt ab. Und ich kann auch sagen, betrifft es ein Fahrzeug, sprich das, was jetzt gerade in der Werkstatt steht beispielsweise, oder sind viele davon betroffen? Und dann will ich wissen von vielen, was ist denn überhaupt die Anzahl? Also sprich, reden wir von 5, 10, reden wir von 100, reden wir von 1000 oder reden wir von noch mehr? Sprich, die Rückrufe, die dadurch entstehen, aus OEM-Sicht, können reputationsschädigend sein. Das heißt, für mich als Zulieferer in dem Falle, bin ich vielleicht morgen gar nicht mehr der Zulieferer. Dann kann ich mir einen neuen Kunden suchen. Sprich, ich habe einen Reputationsschaden, ich habe einen finanziellen Verlust und im Worst Case steht eine Insolvenz da. Ganz krass ausgedrückt.
Ja.
Aber das zeigt halt auf, dass Datenqualität sehr, sehr wichtig ist heutzutage.
Ja, du hast gerade schon ein Thema nochmal angesprochen, das ich mir vorhin bei Tobias schon gedacht habe, so das Thema Akzeptanz und Change Management. Also Tobias hat ja auch gesagt, Natürlich habe ich einen Vorteil davon, wenn ich eine Rechnung nicht mehr 10.000 Mal ausführen muss, sondern die automatisch ausgeführt wird. Aber das heißt ja, der Mitarbeitende, der das vorher gemacht hat, dessen Rolle ändert sich. Und das stößt ja dann doch oft auf Widerstand. Also wie nehmt ihr da die Mitarbeitenden mit, wenn deren Rollen sich ändern, neue Systeme eingeführt werden, neue Arbeitsweisen, ich muss mich mit neuen Tools beschäftigen und so weiter und so fort. Was sind da so Best Practices, die ihr habt, um das einfach ja gut einzuführen und auch das gesamte Unternehmen davon zu überzeugen?
Ich glaube, du bist mehr der Change-Management-Erfahrene. Also gut, ich habe auch einiges gemacht, aber ich glaube, du kannst es aber besser beschreiben.
Ja, ich glaube, also es kommt erstmal drauf an, die Mitarbeitenden auf die Reise mitzunehmen. Ja, also diese Ablehnungshaltung, diese Widerstände, die man erfährt, auch umzuwandeln. Es geht darum, dass die Mitarbeitenden für sich entdecken, wohin geht eigentlich diese Reise morgen? Und warum ist vielleicht die Reise, die ich morgen antreten werde, für mich sogar besser? Sie erleichtert meine Arbeit. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Ich muss ein Commitment erzeugen bei den Mitarbeitenden. Ich muss mir Gedanken darüber machen, wie schaffe ich das Commitment, wie begleite ich sie über die Zeit hinweg, dass das Ganze erfolgreich sein kann und wird. Man muss sich verschiedene Methoden etc. Vorgehen überlegen, Aktionspunkte überlegen, die dazu beitragen, diese Widerstände umzuwandeln, sie sozusagen zu negieren, dass was Positives daraus entsteht. Und wenn ich diese Hebel habe, wenn ich das verstanden habe, wie ich das machen kann, dann kann ich auch erfolgreich sein. Und es kann halt auch so weit gehen, dass ich jemanden ganz individuell betreuen kann und muss. Und in dem Change Management kann man, wie gesagt, viel auch über Kommunikation machen. Man muss die Leute mit ins Boot nehmen und sie bei der Reise begleiten. Und auch das Tempo und den richtigen Rhythmus wählen, weil das ist auch unterschiedlich. Ich kann heute in der KI-Welt nicht sagen, ab morgen machst du einen anderen Job, weil der Agent deinen Job macht. Das hört sich so an wie, ich verliere meinen Job. Sondern ich muss mir überlegen, wie kann ich eigentlich zwei Schritte vorher schon denjenigen abholen im richtigen Tempo, um ihm zu sagen, dass er übermorgen eigentlich einen anderen Job zu machen hat, der genauso wertvoll ist, vielleicht sogar noch wertvoller, weil er viel mehr Intelligenz benötigt.
Ja, gerade auch das KI-Thema. Es ist von der Vorgehensweise in diesen Fällen auch gar nicht so viel anders. Und beide Themen sind sowieso verheiratet. Vielleicht haben wir noch später Zeit, darauf einzugehen. Aber ähnlich. So muss man mit Innovation umgehen, dass sie langfristig eben auch funktioniert.
Zum Thema Change Management möchte ich auch nur noch mal ganz kurz den Hinweis geben, wenn du dich dafür interessierst, sowohl aus Unternehmenssicht als auch aus individueller Sicht, dann hör auch gerne mal in die Folge Kulturwandel beginnt im Kopf und im Alltag rein. Da haben wir nämlich auch genau darüber gesprochen, wie ich mich selbst offen halte für Veränderungen, aber auch wie ich mein Team mitnehme. Und dann so Richtung Ende, Tobias und Mario, wenn ihr einer Geschäftsführung im Mittelstand einen Rat geben dürftet, welche Entscheidung ist denn heute wirklich wichtig, damit Datenökosysteme morgen oder zukünftig zur Wettbewerbsfähigkeit beitragen?
Welche Datenbeziehungen sind für mich wirklich strategisch wichtig? Wenn ich 30 Kunden habe und 30 Kundenportale bedienen muss und das für die Geschäftsbeziehung essentiell ist, dann ist die Summe dieser Beziehungen vermutlich strategisch gesehen das Allerwichtigste für mich. Wenn diese nicht funktionieren, nicht mehr existieren oder wir Fehler machen, dann ist es ein Problem. Das lässt sich zum Teil über die Datenraumtechnologie schon lösen, beziehungsweise Catena X will sich darin hinbewegen. Andersrum wäre das genau dieselbe Frage in Richtung Lieferkette. Was ist, wenn ich die und die Daten nicht mehr aus meiner Lieferkette bekomme? Oder andersrum, nochmal andersrum gefragt, was könnte ich denn an Mehrwert generieren, wenn ich diese Daten hätte? Weil das ist eher der bessere Fall. Also es ist ja eher nichts, was ersetzt wird durch einen Datenraum. Wir bekommen ja mehr Daten eigentlich rein. Und was könnte meinen ganzen Wertschöpfungsprozess nochmal deutlich beschleunigen und aufwerten?
Wir gucken uns die Wertschöpfung in einem Unternehmen an. Wir gucken uns die Digitalisierung in einem Unternehmen an. Für mich als Unternehmer ist der Business Case, wie der Tobias gerade gesagt hat, natürlich essentiell. Also das heißt, wo kann ich intern Effizienzen schaffen? Steigern? Wie kann ich meinen Kunden in Anführungszeichen befriedigen, damit er einfach zufrieden ist, ich weniger Arbeit habe? Ganz, ganz platt und einfach formuliert. Das heißt, ich muss die richtigen Business Cases haben, ich muss eine richtige Digitalisierungsstrategie in meinem Unternehmen haben und ich muss klein anfangen. Ich werde keinen Big Bang machen in keinem Unternehmen, sondern es wird Use Case bezogen sein und es wird sukzessive vorgegangen werden. Welche Vorteile ergeben sich für mich als Unternehmer, für mein Unternehmen innerhalb der Wertschöpfungskette? daraus. Und das ist meiner Meinung nach essentiell, weil ansonsten reite ich auf dem toten Pferd, was Geld verbrennt und mir kein Geld bringt. Und Daten sollen in der zukünftigen Zeit Geld bringen, weil ich Mehrwertservices anbieten möchte auf mein Produkt, gerade im Aftersales. Ich möchte beispielsweise proaktiv anbieten können, wer ist denn überhaupt mein Service-Mitarbeiter für dieses und jenes Produkt? Und ich möchte erstmal wissen, wo ist denn überhaupt mein Produkt, wenn ich gerade in der Zuliefererkette tätig bin, wo wurde denn das überhaupt eingesetzt? Wer ist denn tatsächlich der Endkunde meines Endkunden oder dessen Endkunden? Und diese Informationen, und das sind relativ einfache Daten, wir sprechen von Unternehmensnamen beispielsweise, wir reden von Orten, wir reden von Regionen. Wenn ich diese Informationen erstmal habe, dann kann ich mit diesen Informationen auch arbeiten und weitere Business Cases, Use Cases darauf aufsetzen.
Mhm. Seid ihr selber eigentlich manchmal überrascht, wie analog manche Unternehmen noch unterwegs sind?
Nein. Ja, nein mit der Erfahrung, ja, aber leider.
Also, leider, ja. Also wie analog oder wie digital ein Unternehmen ist, das ist, die Kernfrage ist, wie ist das Fundament aufgebaut? Und was mache ich dafür, um mein Haus, was ich auf dieses Fundament aufgebaut habe, stabil zu halten? Also sprich, investiere ich in die Modernisierung oder aber investiere ich in tolle Vorgärten, die mir nicht weiterhelfen? Also und diese Unterscheidung, diese sinnbildliche Unterscheidung muss man einfach treffen. Ich kann einen tollen Vorgarten haben, ich kann eine tolle Außenfassade haben, aber wenn ich innen drinnen im Rohbau lebe, muss ich Bock darauf haben.
Das ist doch ein schönes Bild, auch nochmal am Ende jetzt der Folge, dass die ganzen Vorteile zusammenfasst. Also wie du sagst, ein stabiles Haus aufbauen und wenn ich dieses Haus auf- und ausbaue, dann steigt natürlich auch meine Lebensqualität und ich ziehe mehr Wert aus meiner Lebenssituation, also aus meiner Unternehmenssituation.
Genau, und das ist genau der Punkt. Ich kann mit einem quasi Erdgeschoss anfangen und kann dann mein Obergeschoss und so weiter und so weiter und irgendwann spricht man von Etagen, sukzessive aufbauen. Ich muss es aber immer wieder modernisieren. Ich muss es immer wieder up-to-date halten, weil ansonsten lande ich wieder auf der Baustelle und wenn ich über zig Etagen eine Baustelle habe, dann möchte ich nicht oben drauf sitzen, weil dann bin ich im Feuerwehrmodus aktiv.
Und wenn du ein schönes Haus hast, lädst du auch gerne andere Leute ein und dann kann man auch wieder besser kollaborieren. Das ist eigentlich ein schönes Bild mit dem Haus. Das können wir mal mitnehmen für unsere Slides.
Ja, wunderschön. Dann möchte ich mit dem schönen Bild auch zum Ende kommen und sage vielen Dank euch beiden. Vielen Dank, Tobias. Vielen Dank, Mario, dass ihr da wart und mir die ganzen Fragen beantwortet habt. Danke euch.
Philipp, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, wir konnten einen kurzen Einblick geben. Die Zeit ist doch relativ schnell verflogen und wir freuen uns auf viele spannende Kontakte, Rückfragen, um einfach auch in die Diskussion einsteigen zu können, weil wir erleben auch in den Diskussionsforen, dass diese Diskussion zwingend notwendig ist, denn wir möchten es in die Breite tragen. Denn nur wenn viele Unternehmen sich aktiv beteiligen, können wir Mehrwerte schaffen. Und wenn wir dezentrale Räume schaffen, also jede Organisationseinheit für sich schafft einen Raum, der wieder in irgendeiner Art und Weise kollaborieren soll, dann werden wir nicht erfolgreich sein, sondern wir müssen einfach ein bisschen größer denken und wir müssen gemeinsam denken.
Das schönste Haus ist verschwendet, wenn ich keine Gäste einlade. Ne?
Genau.
Insofern vielen Dank an euch beide und natürlich, wenn du mehr wissen willst, du findest die Kontaktdaten von Tobias und Mario natürlich in den Shownotes. Und auch danke an dich an der Stelle, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, dann sage ich wie immer, dann like und subscribe den Podcast gerne, damit du keine Folge verpasst. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin sage ich ciao, wir hören uns.
Das war Digitalwandler, der CGI-Podcast zur IT-Transformation. Neue Einblicke, frische Perspektiven, immer da, wo Wandel stattfindet. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.